wenn man eine gute Idee hat, dann drängt die sich so auf wie das Adventure-Huhn. Dann kommt die immer wieder.
Moin Leute, ihr lauscht dem Art, Work und Progress Podcast. Ein Podcast, in dem sich meine fantastische Kollegin Jennifer Daniel,
hallo,
und ich, Franziska Rouflet, auf Forschungsmission in das Feld der Visual Voice begeben, dem Spannungsfeld aus Illustration und Storytelling. Wir sprechen ein gutes Stündchen über Kreativität und das Leben als Kreativschaffende und jetzt geht's los.
Hallo, hi Jenny. Franzi.
Na?
Na, wie war deine Woche?
Aufregend, spannend, alles dazwischen. Und bei dir?
Irgendwie ähnlich. Ich muss mal Revue kapitulieren lassen. Ich bin auf jeden Fall wieder zurück ins Atelier gezogen. Das ist so meine große Veränderung. Habe mich wahnsinnig gefreut über meine Kollegen, die teilweise auch schon wieder da waren. Und ja, ist schon anders als zu Hause. Ich muss mich nicht mehr mit den Tauben rumschlagen. Bin ganz glücklich.
Die Tauben. Jetzt mit den Kollegen. Du kannst ja die Wasserspritzpistole, die du für die Tauben hattest, jetzt für die Kollegen. Zeichne weiter.
Genau. Was tust du da, Max?
Was tust du? Genau. Mit wie vielen bist du in dem Atelier?
Wir sind insgesamt zu 7. Also 7 Illustratoren in Düsseldorf, die sich ein Atelier teilen. Und weil es sich gerade so schön ergibt, nenne ich jetzt auch einfach mal alle Namen.
Leg los.
Max Fiedler, Stefan Lomp, Brian Storm, Moritz Blumentritt, Lisa Tanyama und Rumi Benecke. Und natürlich meine Wenigkeit Jennifer Daniel.
So. Das ist ja ein Traum. Pass auf, ja. Die verlinken wir alle unten in den Shownotes.
Genau, weil die sind nämlich alle fantastisch.
Sehr schön.
Das ist schon ein bisschen eklig gestartet, ne?
Bisschen.
Alle sind total toll.
Ich liebe sie.
Ja. Es ist aber, weil ich so lange jetzt schon nicht mehr da war, weißt du?
Dann fällt einem, ja, gibt dir das auch so, wenn du Leute wieder siehst nach einer Weile, fällt dir erst wieder ein, wie sehr du die Person liebst?
Ja, genau. Das ist wie wenn man aus dem Urlaub wieder nach Hause kommt, in die eigene Wohnung und dann wieder feststellt, ach, ist doch gar nicht so schlecht hier.
Ach, kennst du das, man kann schon aushalten.
Der Blick ist dann wieder so frisch.
Ich wünschte, ich könnte sagen, ja, aber ich habe sehr, sehr lange keinen Urlaub gemacht und war sehr, sehr lange nicht weit weg von zu Hause. Aber ich mag es trotzdem gerne. Ich komme trotzdem gern heim.
Ah, okay, das freut mich.
Jenny, ja, ich habe mir eine Sache noch überlegt, bevor wir starten. Und zwar, wenn wir unseren Podcast-Namen abkürzen, also Art, Work und Progress Podcast, kommt ja AWP bei raus. Und ich finde, das ist das Geräusch, was Seehunde machen. Und deswegen finde ich, dass Seehunde wiederum unser Wappentier sein sollten. Falls wir irgendwann mal was machen, dann ist das Wappentier, das Arp, Arp, Arp macht.
Oh Gott, gab es nicht irgendwie beim ZDF oder irgendwo gab es doch so ein Walross, was immer so gezwinkert hat?
Was?
Ja, das ich sehe auf jeden Fall raus, das zwinkernde Walross.
Okay,
Franziska. Bevor wir uns heute mit unserem Thema der Woche beschäftigen, wir haben letzte Woche ja gesagt, wir werden heute über Comics reden und nicht nur einfach so über Comics, sondern wie man anfängt. Und wir haben es noch näher eingekreist. Wir werden heute über die Idee sprechen. Wo kommt die her? Wie entsteht die? Bleibt die? Geht die weg? Wann sollte ich sie ergreifen? Wann besser nicht? Mhm. Das ist heute unser Thema. Vorher machen wir natürlich Hausaufgabenkontrolle. Franziska, wie war das so? Ich habe ja zwischendurch mal geguckt, ich habe so eine Erinnerung, ist voll gemeines Vorführen hier von mir. Du wolltest was mit Social Media machen, ne?
Ja. Hast du Kontrolle? Ach, guck mal.
Ja, ich habe auf jeden Fall, ich habe ja dieses Limit mir eingerichtet, damit ich nicht die ganze Zeit Instagram binge und habe das aber diese Woche mehrfach ignoriert. In der Hoffnung natürlich nur, dass du was postest und ich das
leiten kann. Natürlich. Das ist ganz lieb von dir, Jenny. Ganz
und heute
lieb.
Morgen habe ich gesehen, heute an diesem Mittwochmorgen habe ich gesehen, dass du gestern eine wunderschöne Illustration gepostet hast.
Gestern ganz spät auf den letzten Drücker. Und, also ich habe mein Social Media entstaubt. Tatsächlich hat mir Instagram schon vorgeschlagen, schreibe einen Beitrag, hier zeige ich dir, wie es geht. Was echt ein bisschen peinlich ist. Ja, danke Instagram dafür. Also genau, ich habe Mitte der Woche oder so Stories gemacht, da habe ich ein bisschen Mühe gegeben und so diesen Entstehensprozess von diesem Schnabeltier, was wir letztes Mal erwähnt haben, in Stories beschrieben.
Ach, fiel das noch in diese Woche und ich habe dir das, nee, in letzte Woche, ne, aber schon zu dieser Hausaufgabenrunde.
Ja, es war so ein Mischding. Und ich habe tatsächlich bei mir auf dem Account, also @flairflixt, habe ich ein Story-Highlight mit AWP gemacht, in der Hoffnung, dass wir in Zukunft den natürlich fleißig füllen werden.
Ah, sehr gut. Das heißt, genau. Wir werden in diesen Shownotes auch unser Story-Highlight oder Hashtag mal reindengeln, unten drunter in die Beschreibung und vielleicht auch unsere beiden Instagram-Accounts.
Dass man so uns viel Werbung so in den ersten
Minuten. Ja, Wahnsinn, ne? Stimmt. Und wir kriegen kein Geld dafür.
aber genau, ich habe das gemacht, ich habe einen Post geschrieben, aber ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ich struggle wahnsinnig doll mit Social Media. Irgendwie klicke ich nicht. Und es ist immer, also ich lese diesen Post und es sind vielleicht 3 Zeilen, 15 Mal durch. Ich spreche den teilweise laut vom, ich weiß gar nicht warum. Aber irgendwie, ich habe das Gefühl, ich will gar nicht unbedingt meine kleinen verletzlichen Ideen, Babybirds, raus ins Internet schicken. Ich bin da wie so ein Drache, der auf seinem großen Skizzenberg sitzt und den gerne hüten würde. Ich weiß nicht.
Aber ich kenne das Gefühl total. Ich finde, das ist auch nochmal so eine komplette Episode, wo wir darüber sprechen können. Die Angst, sich zu zeigen.
Die Angst, sich zu zeigen, das ist so ein Tiefenpsychologie-Ding. Bist du sicher?
Ja, unbedingt. Ich nenne ihn in jeder Folge einmal, ich nenne ihn jetzt nochmal Stephen Pressfield mit dieser Heldenreise. Das ist im Prinzip dieser Teil der Heldenreise, nachdem man den Drachen erlegt hat, das Elixier an sich gerissen hat. Und jetzt muss man halt zurück ins Dorf und allen davon erzählen, dass man den Drachen getötet hat. Und das ist das
Elixier.
Ja, weil das gehört dazu zur Heldenreise, sonst kannst du nicht wieder los. Du hast ja die ganze Schlacht geschlagen und dann musst du auch einmal...
Aber muss doch keiner wissen.
Ja, aber dann kannst du das nicht als, dann kannst du das nicht als Job machen, Franziska. Boah, ich bin so richtig streng heute.
Du bist halt Schrank, Jennifer.
Nein, aber was? Schrank, Jennifer?
Weil du sagtest, du bist Schränk und dann habe ich es direkt
mitgekriegt. Streng. Ich habe das hier so ins Mikro reingenuschelt. Nein, Quatsch. Nein, so streng mich. Also ich glaube, es gibt einen Unterschied auch, ob man sich online Social Media mäßig darstellt oder ob man zum Beispiel irgendwie 200 Seiten Graphic Novel zeichnet und am Ende sich nicht traut, das Manuskript bei einem Verlag abzugeben.
Ja.
Und solche Extreme gibt's ja auch.
Oder die letzten 5 Seiten nicht zeichnet. So ein Frechtags.
Ja, genau. Nee, aber Hausaufgabe erfüllt.
Ja, also mal gucken, wie das weitergeht. Ich möchte jetzt natürlich wissen, du hattest dir als Aufgabe gestellt, du möchtest in den Künstlermarkt deines Vertrauens gehen, ein neues Medium, Stifte, was auch immer kaufen und damit was machen. Wie lief denn das?
Das lief gut. Ich war im großen B. Also, ne? Und das ist ganz schlimm, weil ich gehe da immer, ich kann mich nicht beherrschen.
Unter 100 Euro kannst du eh knicken.
Ja, tatsächlich. Ist tatsächlich so. Aber es war auch schon mal schlimmer. Also ich habe die Marke nur ganz knapp gehabt. Aber ich habe mir noch mal ein paar neue Gouache-Farben geholt. Also ich habe jetzt gar nichts Verrücktes geholt, sondern noch mal ein paar Extratöne Gouache und habe dann die ganze Woche mir Künstler und Illustratoren angeguckt, die ich richtig gut finde. Mhm. Zwei vor allem, also einmal Miroslav Sasek. Ich hoffe, ich habe den richtig ausgesprochen.
Wir packen ihn in die Shownotes. Heute ist die große Empfehlungsrunde.
Große Empfehlungsrunde. Der hat... was waren das so? Zwischen den 60er, 70er Jahren, vielleicht sogar noch ein bisschen früher, hat er immer Reiseillustrationen gemacht zu verschiedenen Städten. Also es gibt verschiedene Buchbände von ihm zu München, San Francisco, New York, London etc. Und der hat so diesen ganz schönen klassischen, ja vielleicht ist es auch 50er-Jahres-Stil, ne, mit Aquarell, Gouache. Und ich habe mich halt echt hingesetzt, mir diese Farbgebungen angeguckt und geschaut, wie er das macht und halt so ein paar Studien gemacht, einmal von ihm. Und dann, guck, hier liegt das übrigens, ich zeig das einmal in die Kamera.
Wir sehen ein Buch, es ist gelb, darauf steht München, vermutlich steht in der rechten oberen Ecke der Name des Illustrators, ich sehe es gerade nicht so gut. Darauf zu sehen ist ein Mann in einer bayerischen Tracht, sie ist grün, außerdem ein weißer Bierkrug mit blauem Muster. Außerdem schwebt eine kleine weiße Wolke vorbei und auf der Rückseite haben wir natürlich eine Brezen und eine
Rettich.
Ein Rettich.
Ganz toll. Und dann habe ich mir noch Elias und Odyssee gezeichnet und illustriert von dem Pärchen Alice und Martin Provinsen angeguckt. Auch fantastisch.
Ja.
Fantastisch. Ich zeige es der Franziska, die muss es aber jetzt nicht beschreiben, kann sich jeder selber angucken, weil wir müssen aufhören, so viele tolle Sachen zu zeigen.
Ihr hört die Aussprache, die verbale O's und A's. Es ist ein gutes Buch.
Es sind gute Bücher. Es gibt sind ganz tolle Künstler und da habe ich ein bisschen geguckt, wie die das machen und ob ich von denen aus der Ferne was lernen kann. Also viel Farbspielen.
Wie gehst du daran, wenn du dir sowas anguckst und sagst, was kann ich daraus lernen? Wie gehst du daran?
Also bei Sasek habe ich mir halt tatsächlich angeguckt, wie baut der Landschaften auf. Mhm. Und arbeitet da mit den verschiedenen Grüntönen, ne? Also wie konstruiert der zum Beispiel die Farbflächen und lässt die Farben ineinander laufen? Welche Grüntöne kombiniert er miteinander? Das fand ich total spannend. Und bei dem zwei anderen finde ich es total faszinierend, wie sie diese Illustrationen oder die Komposition derer Illustrationen auf der Seite, ne? Wie sind die Figuren angeordnet, wer steht im Mittelpunkt der Illustration etc.
Also was ich eben kurz gesehen habe, war ja auch die Frage, wie inszenierst du Illustrationen im Kontext mit Text? War das auch spannend bei denen?
Ja, bei denen ist das super spannend. Also vor allem das eine Buch, was ich eben genannt habe, das ist so fantastisch, weil man hat es ganz oft, oder ich bin ganz oft enttäuscht, wenn ich in Bilderbücher reingucke, wie Text und Bild miteinander agieren. Oft ist das sehr langweilig. Links ist einfach der Textblock, rechts ist das Bild.
Und ein bisschen lieblos.
Hier gibt es so viele verschiedene Varianten, wo die Illustration und der Text miteinander in Dialog treten. Ne? Ich zeig der Franziska gerade ein Bild, wo eine Riese dargestellt wird und der Riese benutzt halt die komplette Seitenhöhe und unten sind so kleine Menschen, die Angst haben und die sind unter dem ganzen Textblock angeordnet. Ne? Also so ein bisschen, wie man das aus Zeitungsgestalt.
Also auch so ein bisschen Wahrnehmungspsychologie. Stück weit mit wer weiß.
Das Küchentisch. Ich weiß es aber nicht, genau. Aber das war meine Hausaufgabenerfahrung, die hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja. Und hast du dann auch schon gemalt? Gibt es schon Ergebnisse, sage ich mal, die du vielleicht auf Instagram posten könntest?
Nee. Also es gibt Ergebnisse, aber ich muss auch sagen, bei so Studien, und das darf man ja durchaus machen, ich habe halt auch einfach mal versucht, einzelne Bilder zu kopieren. Die würde ich jetzt nicht zeigen. Cool. Ne? Also ich zeige dir das jetzt einmal. Ja. So, dann siehst du das.
Ach, spannend, ja.
Ne? Aber wenn ich das jetzt zeige und dann sage, ich war's, dann wäre es ja glatt gelogen.
Nee, aber das ist doch vielleicht auch ein guter Tipp, dass man sagt, kopieren ist schon erlaubt im Rahmen von Studien für sich. Das kann total das gute Tool sein, um zu gucken, ja, um so ein bisschen zu entschlüsseln, wie hat die Person dieses Bild oder den Comic gemacht. Ich habe zum Beispiel am Anfang, als ich mir Comics so ein bisschen, das ist original, als ich damit angefangen habe, das passt jetzt natürlich auch zum Folgentitel, habe ich mir den Seitenaufriss von ganz vielen verschiedenen Comics abgezeichnet, also schematisch. Wenn da zum Beispiel drei Panels auf der Seite sind, habe ich mir die drei Panels so aufgezeichnet. Und ich habe versucht, das auch zu clustern in Action-Szenen oder in biografische Sachen. Und ich habe irgendwie dann, weiß ich nicht, 4 Seiten, wo kleine Seitenaufrisse drauf waren, lass es mal 20 pro Seite sein. Und dann habe ich die auch als Inspiration genutzt, um später selbst Comics zu machen und um selbst Seiten zu entwerfen, weil ich das einfach noch nicht so gut konnte und erst mal anschauen musste, wie geht das?
Oh, da habe ich gestern auch noch mit einer Comic-Kollegin gesprochen, mit der Silvia Dirkes. Die hatte auch einen ganz tollen Tipp. Die hat eine ganze Zeit lang eine Übung gemacht, dass sie sich Filme rausgesucht hat und hat bei Filmen immer die Stills gezeichnet.
Ah ja.
Und hat sich das dann auch sortiert. Ne?
Reverse Storyboarding.
Genau, Reverse Storyboarding. Und hat sich das skizziert und hat sich das sortiert nach Dialogszenen, Actionszenen, Landschaften, Räume etc. Und sie meinte, das ist total spannend, um so eine Komposition zu bekommen. Ne? Also so, wie nah gehe ich ran mit der Kamera, wenn sich zwei Menschen unterhalten? Wie viel Raum kann ich zeigen? Also wie kann man damit spielen? Und das ist auch, glaube ich, eine ganz tolle Übung, wenn man so gerade anfängt. Und das kann man so ein bisschen doodle-mäßig nebenbei machen. Und sie meinte, sie guckt tatsächlich regelmäßig immer mal wieder da rein, als Inspiration.
Das ist total spannend. Ich glaube auch, um noch besser zu verstehen und tiefer einzusteigen, was funktioniert gut, warum funktioniert das super, wenn ich den Baum jetzt statt in der Mitte zu zeichnen, mal 3 Meter oder was auch immer nach links verschiebe. Ich habe auch irgendwann, wir hauen hier die ganzen Übungen jetzt raus. Das ist eigentlich ganz
vielleicht müssen wir damit aufhören.
Komm, eine noch. Die letzte hau ich noch raus.
Eine darfst du.
Ich weiß leider nicht mehr genau, wer. Ich glaube, das gibt's auch in verschiedenen Varianten. Dass man jeden Tag so ein kleines Quadrat zeichnet. Also lass das mal 1x1 Zentimeter, 2x2 Zentimeter, irgendwie sowas sein. Und sich ein Thema setzt und das 100 Tage oder sowas durchzieht. Also zum Beispiel jeden Tag zeichne ich eine kleine Landschaft, einfach so als Thumbnail, um verschiedene Kompositionen rauszukriegen, um verschiedene Texturen zu testen. Gerade weil man sich ja diesen Kontext, diesen Rahmen setzt, kann man immer wieder dahin zurückkommen. Man hat dieses feste Gitter, man hat die festen Vorgaben. Also alles, was einen ins Machen bringt und was niedrigschwellig ist, also was wir auch mit unseren Hausaufgaben ein Stück weit machen, das finde ich eigentlich immer ganz gut. Wir können uns das ja mal merken, vielleicht machen wir das als eine zukünftige Hausaufgabe.
Ich habe es mir tatsächlich schon aufgeschrieben, vielleicht mal.
Ist ja ein Traum.
Diese Woche.
Ja.
Gut, jetzt haben wir schon total viel rausgehauen. Ein Tipp für die Folge beenden, aber
nein!
Wir haben ja ein Thema und eine Frage, um die es geht. Und zwar, wie fange ich an? Wo kommen meine Ideen her? Franziska, wie hast du dich diesem Thema genähert diese Woche?
Also ich hatte relativ schnell den folgenden Gedanken. Wir reden heute über Comics, das tollste Medium der Welt. Bis dir auffällt, dass du alles zeichnen musst, was du dir ausgedacht hast.
Oh, ja, ja, ja.
Also die Ideen deswegen, aber wir reden heute erstmal über den ersten Part, die Ideenfindung. Da müssen wir noch nichts in die Praxis umsetzen. Und ich habe mir überlegt, wo fängt man an, ist häufig eine Frage der Motivation. Und das kann ganz vieles sein. Das kann sein, dass man sagt, ich finde bestimmte Charaktere spannend oder ich habe was im Alltag beobachtet. Das kann auch was sein, ich habe irgendwelche persönlichen, so Tagebuch-Comics gibt's ja, dass man jeden Tag ein Panel zeichnet von seinem Tagesablauf, irgendwas, was passiert ist. Oder auch, wo ganz viele Comics, glaube ich, beginnen als eine Liebesgabe. Und zwar, dass man seinen Liebsten oder seine Liebste erfreuen möchte mit irgendwelchen kleinen Dingen. Da weiß ich von mehreren Kollegen, die ich jetzt nicht enthüllen werde.
Ich bin ein schlechter Mensch. Nee, stimmt gar nicht. Ich mache auch so was Ähnliches. Ich mache aber, sage ich jetzt nicht.
Tatsächlich würde mich interessieren, den habe ich mir als Frage gestellt, warum machst du Comics und warum machst du Das Gutachten? Eine Kriminalgeschichte in den 70er und 80er Jahren in Bonn, richtig?
Ja. Wie fange ich an? Also, ich habe damals die Idee zu diesem Comic gehabt, als ich in einen Workshop von Birgit Weihe reingeschaut habe.
Da ist sie wieder.
Ja, da ist sie wieder. Ne? Letzte Woche habe ich schon über sie gesprochen, aber sie ist so ein bisschen schuld daran, dass ich am Comic arbeite.
Zum Glück,
positiv schuld. Und zwar hat Birgit ein Seminar gegeben und Aufgabe war, zu dem Seminar zwei Bilder mitzubringen. Konnten Fotos sein, entweder private Fotos oder tatsächlich Bilder, die man irgendwo interessant findet und aus einer Zeitung ausgeschnitten hat. Und ich habe halt ein Foto aus einem privaten Fundus gegriffen oder zwei und habe mich dann für ein Foto entschieden, auf dem auf der Vorderseite mein Großvater abgebildet war in so einem weißen Laborkittel. Es war in einem Büro eingerichtet, so im 60er, 70er Jahresstil, also eher in dem 60er Jahresstil. Neben ihm ein Mann in so einem karierten Sportsakko mit so einem weißen Haaren, also beide relativ alt zu dem Zeitpunkt, haben so fotomäßig so den Arm um die Schulter gelegt und gucken in die Kamera, als wäre das ein Selbstauslöser. Ne? Und dann dieses Büro ist halt so holzgetäfelt, ein schwerer Holzschreibtisch, auf dem Schreibtisch so ein Kristallaschenbecher, hinten und so ein Bakelittelefon und hinten hängt halt in Fraktur so die Büroordnung und alles ist so krass angestarrt. Und hinten drauf stand halt Bonn und dann 1977.
So, und ich habe jetzt irgendwie erwartet, weil ich weiß, es geht bei dir auch um Leichen, dass da noch eine Leiche im Raum ist, dass diese zwei Männer Arm in Arm und daneben ist so eine Leiche.
Aber nein, ja, das hätte
die ist nicht da.
Nein, die ist nicht da, die ist wahrscheinlich ein paar Stockwerke tiefer. Aber also, das Interessante war, ich habe einfach dieses Foto gegriffen und ich hatte keine große Absicht, sondern ich bin, wie gesagt, in dieses Seminar so reingestolpert und habe das mitgenommen und ich wusste auch nicht, was passieren wird. Ich habe es so grob geahnt, aber jetzt nicht mich irgendwie gezielt damit beschäftigt und dann halt gleich ein Bild gesucht, mit dem ich Lust hätte zu arbeiten. Und die Aufgabe in dem Workshop mit Birgit war, guck dir dieses Bild an und schreib einmal runter alles, was dir dazu einfällt. Alles, was dir dazu einfällt, was du dazu weißt, wer sind die Personen auf dem Bild, was machen die da, etc. Und dann habe ich halt erstmal so realisiert, ach ja, das ist ja mein Großvater. Moment, der ist ja da auf seiner Arbeit. Was ist das für eine Arbeit? Wo hat er eigentlich gearbeitet? Und dann fiel mir wieder ein, ach krass, ja, der hat in der Rechtsmedizin in Bonn gearbeitet und war da Fotoassistent. Und der Mann rechts daneben, keine Ahnung, Arbeitskollege, Professor, weiß ich nicht, mir gänzlich unbekannt. Aber das fand ich schon einfach interessant, dass mein Vater, mein Großvater eben an diesem Ort gearbeitet hat, den man nur aus Krimis kennt. Also das ist total unwirklich für mich. Und dann fand ich das total faszinierend. Und dann ging es halt tatsächlich weiter, dass Birgit dann gesagt hat, okay, du hast jetzt Personen auf deinem Bild, überleg dir, was ihr schlimmstes Geheimnis sein könnte.
Ah.
Und übertreib richtig. Also ihr dürft richtig übertreiben. Und ich habe halt einfach wild rumgesponnen. Ne, ich habe gesagt, okay, die zwei haben halt was zu verbergen. Klar, Rechtsmedizin, das heißt, irgendwo liegt tatsächlich eine Leiche im Keller. Aber nicht nur eine Leiche, die sie untersuchen, sondern sie sind da irgendwie drin verwickelt. Mhm. Und dann habe ich tatsächlich mir diese ganze Geschichte darum rumgesponnen. Das heißt, der Auslöser war im Prinzip was sehr Privates, also ein Bild von meinem Großvater. Aber die Geschichte, die ich da draufgesetzt habe, ist halt in vielerlei, ja, komplett fiktional und in vielerlei Hinsicht so selbst konstruiert und in so einer Laune erdacht. Jetzt habe ich sehr weit ausgeholt, aber das ist tatsächlich die Entstehungsgeschichte von dem Gutachten und gleichzeitig auch eine schöne Mechanik oder Übung, um selber auch eine Idee zu finden. Also, dass man sagt, man geht dahin, nimmt ein Bild, beschreibt erstmal, was drauf ist und spinnt wild rum, was könnte das schlimmste Geheimnis sein, was die zwei versuchen zu verbergen oder die Person versucht zu verbergen und was ist der Konflikt und wie wird er gelöst?
Das finde ich auch so schön an Comic, dass du die Beweglichkeit hast, solche Geschichten zu erzählen, aber auch eigentlich alle anderen. Ein großes Vorurteil zu Comics ist ja, Comics ist ein Genre. Als ich zu meinem Vater mal sagte, Vater, wenn du Lust hast, können wir mal einen Comic drüber machen über deine Jugend oder keine Ahnung, wie es war, auf Sylt aufzuwachsen. Und er meinte ja, nee, ich glaube, so lustig ist das gar nicht. Also er hatte direkt so diese Verknüpfung drin, Comic muss lustig sein.
Ja, ja, genau.
Und das ist so nicht. Also es kann tief düsterste Geschichten sein. Es gibt ganz, ganz tolle auch Webcomics zum Thema Mental Health, also Leute, die über ihre Probleme mit Depressionen, mit Angststörungen sprechen. Und Comics können also auch helfen, was zu verarbeiten. Comics können auch narrativ sein. Man kann es auch mixen, also wie du es gemacht hast. Ich nehme dieses reale Ereignis, dieses reale Foto aus deiner Vergangenheit, aus deiner Familie und dann spinnt man es weiter zu einer interessanten Geschichte mit natürlich hohem Einsatz, mit der Leiche im Keller und auf dem Tisch.
Mhm, genau. Wie bist du zu deiner Idee gekommen für das Hühnchen?
Adventure? Das Hühnchen, ja. Tatsächlich ist das Adventure, wenn du so willst, ein Kind des Inktober.
Ach. Auch eine Übung.
Auch eine Übung, ja. Es ist ganz, ganz spannend, wo einem Inspiration begegnet. Inktober ist von Jake Parker, heißt der Knabe, oder?
Ja, ich meine, ja. Also es klingt nicht unbekannt, aber wir können gerne nochmal nachgucken.
Wir prüfen das nochmal. In den Shownotes steht es richtig. Ich sehe schon, ein halber Roman steht da nachher. Ja. Inktober ist eine Challenge auf Instagram. Und zwar für die 31 Tage des Oktobers gibt es jeden Tag ein Schlagwort, eine Prompt innerhalb einer Liste und man muss dazu irgendwas zeichnen oder machen. Zum Beispiel das Wort Ring war, glaube ich, letztes Jahr als erstes und dann zeichnen Leute mit Tusche, das ist der Ink-Part, Inktober, also Tusche und Oktober, Inktober. Und dann zeichnen Leute was zum Thema Ring. Teilweise kamen dann Sachen wie der Ring des Saturn, teilweise kam irgendwas mit Horrorfilmen, teilweise kam irgendwas mit den Ring am Finger und das kann man vielfältig interpretieren und dadurch bildet sich so eine Community, man tauscht sich aus, ist natürlich spannend zu entdecken, wie haben Leute das interpretiert. Und ich glaube 2018, vielleicht auch 2017, ich glaube aber 2018 gab es den Prompt, also das Schlagwort Adventure.
Ah, okay, ich habe die ganze Zeit auf das Huhn gewartet.
Ja, nein, letztes Jahr kam Chicken tatsächlich.
Ja.
Und bei Adventure dachte ich, okay, wie kann man das denn möglichst, was ist denn so das Tier oder was ist denn so das Wesen, was am wenigsten geeignet ist, um ein Abenteuer zu erleben?
Ja.
Und dabei ist mir das Huhn eingefallen. Und also das stimmt natürlich nicht. Hühner sind ganz, ganz toll für Abenteuer, weil ich finde, die haben immer so ein, die haben einen Plan. Die wollen irgendwo hin.
Ich habe Hühner noch nicht so beobachtet, deswegen.
Die sind toll. Die haben nie vergessen, dass sie Dinosaurier sind. Ich finde, das ist so toll, weil du siehst immer den kleinen Dinosaurier, wenn du so ein fluffiges Federvieh. Ach, ich mag Hühner einfach so sehr gerne. genau. Und dann hat das so gestartet. Und ich habe ein Bild, das habe ich auch noch irgendwo im Original. Das wollte ich mir mal aufhängen. Vielleicht poste ich das mal wieder. wo dieses kleine Huhn, damals hat es noch so einen kleinen Sturzhelm aus einer Melone, mit seinem Rucksack auf so eine Landschaft zurennt, wo halt Drachen am Himmel fliegen und finsteres Gebüsch aus den Augen rausblitzen. Also man sieht, dieses Huhn ist total glücklich und rennt los ins Abenteuer und man sieht, es rennt in sein Verderben. Und das war so der ausschlaggebende Punkt für, ich glaube, da steckt mehr drin. Und irgendwann hat sich's dann verselbstständigt zu diesen kleinen, lustigen, manchmal traurigen, meistens schrägen Abenteuern, die ich fürs Huhn schreibe.
Aber wie ist dann dieser Moment gewesen, ne? Also dieser magische Moment, du hast ja viele Bilder für den Inktober gemalt. Man malt ja jeden Tag x Bilder. Aber dieser Moment, als du gemerkt hast, das Adventure-Huhn, da fallen mir Geschichten ein, ich setze mich jetzt hin und schreibe die auf.
Also für den Inktober machst du eigentlich jeden Tag nur ein Bild. Mhm. Aber ich habe, dieses Huhn kam dann, glaube ich, noch an zwei anderen Tagen vor, weil dann kam irgendwie das Thema, ich weiß nicht, Cage oder Trapped oder sowas in dem Dreh. Und dann habe ich halt gemerkt, wie ich angefangen habe, dieses dumme kleine Huhn in so einem Käfig zu zeichnen. Da waren irgendwelche Leute drumherum, irgendwelche Fantasy-Wesen. Also irgendwie hatte es so viel Charakter, dass ich begonnen habe, das an anderen Tagen auch zu zeichnen. Und es hat irgendwie immer mehr Gehirnkapazität eingenommen.
Das hat sich so ein bisschen so richtig in dein Leben reingedrängt.
Ne? Ja, das hat gesagt, hi,
ich bin hier. Ich könnte diesen Inktober-Abenteuer-Moment lösen.
Das bin ich. Guten Tag. Ja, genau. Machen Sie mehr mit mir. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie hat der Charakter so zu mir gesprochen oder war so, weiß ich nicht, hat mich nicht ganz losgelassen. Weil dieses dumme, kleine, glückliche Huhn, das finde ich weiß nicht, ich finde es irgendwie rührend. Dieses dumme Huhn, das einfach nur fröhlich ist und halt in Sachen reinstolpert, die viel zu groß sind, um sie für sie zu verstehen. Weil das Huhn ist ja wirklich sehr doof. Es ist nicht die klügste, seien wir ehrlich. Aber das fand ich so charmant.
Also das heißt, du hattest dann auf einmal einen Charakter und wie geht es dann weiter? Du hattest dann dir Abenteuer überlegt und wie hat sich dann es gibt ja diese ganz bunte und reichhaltige Welt. Also kannst du dich erinnern, wie die so nach und nach entstanden ist?
Also, ursprünglich. Also das Hühnchen hat sehr viele Wendungen durchgemacht, sage ich mal. Ursprünglich wollte ich das als Webcomic zeichnen und es gibt die ersten 12 Episoden, auch als so eine Seite, so ein bisschen im Peanuts-Style, also eine Seite mit jeweils der Title-Card, Adventure Huhn, und dann passiert irgendwas. Ursprünglich, wollte das Huhn eben kontrastieren mit einer zweiten Figur, die das Ganze so ein bisschen, wann immer du einen verrückten Charakter hast, brauchst du einen normalen Charakter, um diesen Kontrast deutlich zu machen, weil wenn alle crazy sind, funktioniert das nicht so ganz. Dann wird nicht klar, okay, dieses Huhn ist wirklich wahnsinnig crazy. Und ursprünglich, deswegen habe ich Susan geschaffen, ursprünglich war Susan ein Igel, ein pinker Igel. Also die Welt war nochmal deutlich knalliger. Ich guck mal, ob ich da was raussuche. Und tatsächlich kam auch da Birgit Weihe in mein Leben, wenn ich drüber nachdenke.
Sie auch mal in den Podcast.
Wir holen die mal in den Podcast.
Mach den mal ordentlich.
Ob sie will oder nicht. Und dann haben wir drüber gesprochen, weil es hat noch nicht ganz funktioniert mit den beiden, mit der Henne und dem Igel. Dass das Tempo von so einem Igel im Vergleich zu so einem Huhn, die haben noch nicht so richtig funktioniert. Und dann kam es irgendwann, ich habe verschiedene Tiere ausprobiert, dann kam es zu Susan, dieser Raupe, die ein sehr langsames Tier ist, die sich nicht alleine fortbewegen kann, sehr schnell, im Vergleich zu diesem sehr schnellen Huhn. Also worum es ging, war, diesen Kontrast zwischen den beiden stärker herauszuarbeiten. Das war so das Feintuning daran. Mhm. Und dann hat sich's irgendwie entwickelt. Ich weiß nicht, tatsächlich finde ich, sobald man, ich gehe sehr viel bei Geschichten über Emotionen oder ich gehe über Charaktere, meistens auch zusammen. Und dann reden die so ein Stück weit selbst, was sie machen möchten. Verstehst du, was ich meine? Ist das crazy?
Nee, also ich verstehe das. Wenn die draußen das nicht verstehen, die jetzt zuhören, weiß ich jetzt nicht.
Sind sie noch nicht tief genug in der Materie?
Die sich noch mehr mit Comics beschäftigen. Nee, ja, auf jeden Fall. Also es kam dann Susan dazu und wahrscheinlich dann irgendwann das erste Abenteuer und dann die Überlegung, okay, jetzt habe ich meine zwei, ich nenne sie jetzt einfach mal Schauspieler oder Protagonisten, die haben gewisse Charaktereigenschaften und Wesenszüge und wie würden die das bewerkstelligen?
Und da Ideen sehr flüchtig sind, muss man sie auch in einer gewissen Art und Weise festhalten. Und das ist auch ein Tipp, den ich jedem geben würde, und zwar sich ein Notizheft zu krallen, und wenn man sagt, das ist eine Sache, an der ich längerfristig interessiert bin, ruhig ein eigenes für diese Geschichte oder wenn es einfach ein Ideenbuch ist, das zu machen. Ich halte mal meins in die Kamera. Jenny, würdest du es beschreiben? Das ist mein Adventure Hund Ideenbuch.
Also ich würde sagen, es ist ein schwarzes Heft, da ist ein Adventure Hund drauf und die kleine Susan, also Raupe und Adventure Hund. Und es quillen überall Blätter rechts und links raus, ja, weil das Buch allein nicht gereicht hätte. Zettel über Zettel, also voller Sachen Ideen und Zeichnungen. Genau, kleine Zeichnungen, die auf extra Papier gezeichnet und ausgeschnitten sind, reingeklebt mit Klebeband. Fantastisch. Jeder wäre neidisch auf solch einen.
Ach, weiß ich nicht. Ja. Aber also tatsächlich ein Tipp, den ich wirklich gebe, schnappt euch ein Notizbuch und nehmt ein hässliches Notizbuch. Ich bin ein sehr großer Freund von hässlichen Notizbüchern. Mhm. Weil dann hat man nicht diese Sorge, oh, ich mache jetzt dieses Buch hässlich, weil es ist schon hässlich.
Ja, es muss hässlich sein und richtig dreckig und schlecht gezeichnet.
Um ja, meine liebe Bürokollegin Seda Demiris, die predigt auch immer die Kunst des hässlichen Buches. Also sie hat so ein kariertes, also auch kariert, ja. so ein dickes Buch, das ist total runtergerockt, irgendwas steht auf dem Cover noch drauf geschmiert und da scribbelt sie eben rein. Und dadurch, dass man sich halt diese Scheu nimmt, was du schon mal gesagt hast, dieses, ich mach's jetzt erstmal in schlecht, ich mach's jetzt erstmal hässlich, dadurch kann man viel besser an den Ideen arbeiten, weil man nicht darauf konzentriert ist, oh, ist das ein schönes Auge? Es ist egal, es ist das hässliche Buch, es ist die hässliche Zeichnung, es ist eine gute Idee. Vielleicht ist es auch eine schlechte Idee, ja, aber einfach irgendwo starten und irgendwo einfach mal das Gehirn leeren und reinzeichnen.
Jetzt hast du übrigens eine wunderschöne Überleitung zu einer Frage gemacht, vielleicht ohne, dass du es wusstest, die mich
wahrscheinlich
nämlich auch interessiert und umtreibt. Kennst du das, dass man manchmal super viele Ideen hat und nicht weiß, ob das jetzt eine gute oder eine schlechte ist? Mhm.
Ja, das kenne ich. Was machst du da?
Eigentlich ähnlich, wie du das jetzt beschrieben hast. Was wirklich hilft, ist, die alle zu sammeln. Und ich glaube, und das finde ich, habe ich jetzt gerade eben noch mal so schön bei dir rausgehört, als ich dir zugehört habe, wenn man eine gute Idee hat, dann drängt die sich so auf wie das Adventure-Huhn in dein Leben. Dann kommt die immer wieder. Und ich habe nämlich letztens noch mal ein Buch von mir aufgeschlagen, so ein Ideenbuch. Dann stand dann sowas drin, Spiel entwickeln, Brettspiel, Titel, das Sanatorium, Flucht aus dem Sanatorium.
Oh, super.
Ich gebe offiziell diese Idee frei, weil ich vermute, ich werde das nicht schaffen. Das soll so ein bisschen sein wie Cluedo. Man läuft so durch Räume und muss versuchen, mit seiner Person aus dem Sanatorium zu entkommen. Mhm. Aber man darf halt nicht zeigen, welcher Verrückter man ist.
Super.
Ich hatte noch so eine andere Phase, da habe ich überlegt, ob ich nicht in so Dattel-Schoko-Aufstrich mache und habe das Ganze Dakao Beach genannt und habe halt auch geguckt, habe das einmal getestet bei so einem Business-Meeting, habe ich so einen Workshop angeleitet und allen gesagt, sie sollen ihr Lieblingsurlaubsziel auf so ein Schild schreiben, damit man so einen Einstieg in Smalltalk hat. Ne?
Und deins war Dakao Beach.
Meins war Dakao Beach. Also, oh, das klingt aber gut, wo ist Dakao Beach? Und dann habe ich denen halt erzählt, wie Dakao Beach aussieht, dass da überall Palmen sind und dass sich das so ein bisschen anfühlt wie in den 70ern in so einer Ice-Cream-Werbung.
Ja.
Das hat sehr gut funktioniert. Aber das meine ich halt, ne? Also man hat manchmal auf Phasen, da hat man so, so viele Ideen und gar nicht die Zeit dafür, die tatsächlich alle zu machen. Die also entscheidet man sich, ne? Wenn sie sich nicht aufdrängt.
Was ich bei dir gut finde, dass du auch Ideen, man hat nicht immer die formvollendete Story-Idee. Und vielleicht, also einfach Ideen sammeln, wo man sagt, hey, das ist interessant oder das interessiert mich. Weil ob eine Idee gut oder schlecht ist, auch hier wieder, wer bewertet das anhand welcher Kriterien? Letztlich geht's doch darum, was möchtest du damit sagen? Gibt dir das was daran zu arbeiten? Deswegen Ideen sammeln, einfach sich heute in den Künstlermarkt, in den Supermarkt, in den Schreibwarenladen des Vertrauens gehen und einfach mal ein richtig hässliches Notizbuch kaufen und einfach Ideen einfach immer mitnehmen und Ideen aufschreiben und sei das Ideen für ein Dattel-Schokoladenaufstrich war das?
Ein Dakao.
Dakao Beach.
Dattel-Kakao. Dakao Beach.
Ja, oder aber für eine Serie oder für einen Comic oder für einfach eine lustige, ich habe auch irgendwie eine Namensliste, wo ich dachte, das sind interessante Namen oder das ist ein lustiger Dialog gewesen. Einfach mal aufschreiben.
Ich habe, wenn man so gar keine Ideen hat, ne, also wenn man jetzt wirklich nicht weiß, was man machen soll, habe ich einen sehr, sehr schönen Tipp aus dem Buch von Lisa Condon gelesen.
Condon.
Da haben wir schon mal drüber gelacht, ne, weil ich mich nie an den Nachnamen erinnern konnte und du an den Vornamen nicht.
Ja, genau. Und zusammen ergeben wir den perfekten Namen
von ja. Auf jeden Fall heißt aber das Buch The Artist Voice. Und da gibt es so eine, ist das richtig?
Find Your Artistic Voice.
Ah, okay, falsch. Aber ich habe ja dich, Franziska.
Und die Shownotes.
Und die Shownotes. Auf jeden Fall, die Übung ist aber ziemlich gut. Wenn man keine Ideen hat, soll man einfach mal gucken, was man gerne mag und womit man so seine Zeit verbringt. Und sie gibt so Anregungen, da ganz bewusst hinzugucken. Gibt es eine bestimmte Epoche, die ich interessant finde? Zum Beispiel mag ich Dinosaurier, mag ich Steinzeit, mag ich das Mittelalter? Gucke ich gerne Fernsehen? Mache ich gerne Sport? Mache ich einen ganz bestimmten Sport? Interessiere ich mich für Eiskunstlauf? Und das wirklich mal sich so eine Stunde hinsetzen und alles runterschreiben, was ich gerne mag, was esse ich gerne, habe ich eine Lieblingsfarbe, habe ich einen Lieblingsschauspieler und so weiter. Und diese Liste machen und dann halt auch mal bewerten, womit verbringe ich am meisten Zeit und was mag ich wirklich am liebsten. Und wenn man überhaupt keine Idee hat, guckt man mal auf die Liste und sei jetzt irgendwie das Mittelalter als Beispiel ganz weit oben, dann nimmt man sich das mal und guckt sich halt alles dazu an, was man finden kann und versucht eben in diesem kleinen Interessenfeld, was man ja eh schon hat, eine Idee zu suchen. Weil dann ist nämlich auch sicher, dass du etwas machst, was du magst am Ende. Also womit du dich vielleicht gerne beschäftigst, weil wir kennen das ja beide, ne? Am Anfang hat man die Idee und dann ist das alles frisch und total schön und bezaubernd und dann überlegt man, oh mein Gott, wie sieht eigentlich so ein Adventure-Huhn aus, wenn das, keine Ahnung, an einer Liane schwingend versucht, über einen Burggraben zu fliegen oder so. Ja, ja, ich versuche mir jetzt ein kompliziertes Bild vorzustellen und dann merkt man auf einmal, dass man nicht mehr so in dieser Anfangseuphorie ist, einer frischen Idee.
Ja, das Ding ist, genau, man muss halt sich diese Motivation ist ein großes Thema, egal bei welchem Projekt. Der Kollege Max Hillerzeder hat da einen sehr schönen Comic drüber gemacht.
Oh ja. Vier Panels.
Das erste Panel war, oh, ich habe diese tolle Idee, ich mache die jetzt, dies, das, ja, alles ist möglich. Zweites Bild, okay, jetzt bringe ich mal Struktur rein, okay, ich sortiere das. Das dritte, monatelanges Abarbeiten in mühsamster Kleinstarbeit und dann das vierte, bis man nicht mehr kann. Und dann das vierte Bild, ah, endlich kann ich mich dieser tollen neuen Idee widmen. Und es ist einfach ein Kreislauf. Und es ist so gut und treffend getroffen. Also eigentlich alle Zeichnerkollegen, die ich kenne, haben das gereblockt.
Ja, ja, das stimmt. Ich erinnere mich auch. Das ging steil.
Und, ja, und es ist auch gar nicht, dass man die Sachen dann nicht mehr mag. Aber es gibt einfach an jedem Punkt etwas, wo es anstrengend wird. Wo man sich ein Stück weit durchkämpfen muss. Und das ist auch okay. Das ist Teil des Circles. Das ist Teil des Deals.
Ja, Franziska. Hast du auch noch Tipps, wie man an Ideen kommt oder was anderes für uns vorbereitet?
Also tatsächlich haben ja die schon erwähnte wunderbare Cedar Demiris und die Julia Bernhardt, meine beiden Kolleginnen, wir haben tatsächlich einen Workshop zusammen, wo es darum geht, Kurzcomics zu machen und auch Ideenfindung. Und was schon gesagt wurde, Thema Listen wie Inktober oder was du auch schon gesagt hast, sich selbst Listen bauen ist super. Von Charakteren ausgehen, von Themen ausgehen, die einen bewegen oder von Sachen, die man gelernt hat. Ich finde auch als gute Einstiegssache wirklich den Anspruch rausnehmen und einfach mal mit Tagebuch-Comics anfangen, total prima. Oder sich jeden Abend hinsetzen und ein Ereignis des Tages in drei Bilder packen. Aber ich glaube, diese Einstiegshürde, die muss man irgendwie überwinden. Deswegen, Kurzcomics finde ich eine gute Einstiegsdroge fürs Comics machen oder generell fürs Storytelling. Ich habe noch was rausgesucht, was der gute George R.R. Martin gesagt hat. Mhm. Und zwar, das kennst du bestimmt, und zwar, der klassifiziert Geschichtenerzähler, und zwar entweder in Gärtner oder in Architekten. Kennst du das?
Ja, das klingelt bekannt in meinem
Hinterkopf. Und zwar, das Gärtner pflanzen Samen und starten irgendwo und dann lassen sie die Charaktere die Story entwickeln oder die schreiben und gucken, wo es sie hinführt. Und das andere sind Architekten, die halt von vornherein alles planen, genau festlegen, genau die Baupläne, bevor sie die überhaupt den ersten Fundament gießen. Jetzt wollte ich fragen, weil es mich natürlich neugierig macht, was bist denn du davon? Bist du ein Gärtner oder bist du ein Architekt?
Tja. Ich baue Gewächshäuser. Nee, es ist schon eine Mischung, würde ich sagen. Also bei mir hat es ja angefangen mit diesem Foto und dann darauf war natürlich mein Großvater, aber daraus habe ich dann einen neuen Protagonist gemacht und der Gegenspieler ist dann der Professor, also ein Professor und eben dieser Assistent. Und dann bin ich erstmal von diesem zwischenmenschlichen Konflikt ausgegangen, der so in meinem Kopf gewachsen ist. Mhm. Und dann habe ich halt tatsächlich eher außen drumherum so ein Konstrukt oder so eine Geschichte gebaut mit Bezügen auf die Wirklichkeit. Also es ist nochmal, um da nochmal einzugehen, die Geschichte spielt ja in Bonn 1977 und es gibt auch geschichtliche Bezüge auf die Zeit, die ja total interessant war, weil das noch die Regierungshauptstadt war und wir haben den Herbst, ne, den heißen Herbst, wo die terroristischen Akte der RAF so ihren Höhepunkt erhielten und da halt versuchen, diese Fäden da so reinzuweben, hat mehr was Architektonisches, finde ich, als was Gärtnerhaftes, wo es einfach so wächst.
Ich glaube, das muss man auch, wenn man historische Fiktion schreibt, muss man ein Stück weit die Leitplanken beachten. Man kann ja nicht sagen, so, in dem Jahr ist der Eiffelturm explodiert.
Obwohl ich das ja immer total spannend finde, das so zu machen, also es mal so richtig zu übertreiben.
Ich glaube, es gibt schon in diversen Comics. Ich überlege gerade, ob bei der Umbrella Academy nicht auch irgendwas Absurdes passiert. Ja, doch, am Ende.
Ja, weißt du, wo das total stark vorhanden ist? Bei Forrest Gump. Erinnerst du dich an Forrest Gump?
Ich nicht gesehen.
Boah, guck dir das nochmal an, das ist ein ganz toller Film. Du kannst aber auch das Drehbuch lesen, das finde ich auch interessant.
Was? Wo kann ich das Drehbuch lesen?
Auch das packen wir in die Shownotes für alle Leute, die wissen wollen, wie Drehbücher geschrieben werden. Es gibt eine Seite, da kann man in sämtliche Entwürfe reinlesen. Das ist total cool, wenn man selber auch für sein Comic erst ein richtiges Drehbuch schreiben möchte.
Das habe ich auch eine Weile lang gemacht, mit längeren Sachen dann natürlich. Ich habe ursprünglich Drehbücher geschrieben, dann ein Storyboard und ich habe vor kurzem so einen richtigen Schatz gefunden, nämlich ein altes Drehbuch von mir, also für einen Comic.
Ja.
Und dann dachte ich, boah, wäre das geil, wenn das jetzt ein Storyboard hätte und habe die Seite umgedreht und da war ein Storyboard. Es war nicht gut, es war die erste Version, aber es war so, wow!
Geil.
Okay.
Warte, wir müssen ein bisschen den Bogen wieder finden.
Ja.
Forrest Gump hat ganz viele historische Anknüpfungen. Auch das ist irgendwie ein bisschen von der Strecke abgekommen, wo wir über Ideen sprechen wollen.
Gärtner, Architekten, doch, das passt schon. Okay.
Genau.
Jenny, ich habe noch etwas vorbereitet heute Morgen wieder beim Kaffee. Und zwar, ich habe drei vermeidbare Fehler zum Anfang von Comics. Ich wollte kein Clickbaiting machen im Sinne von, mache diese drei Dinge und dein Comic wird perfekt. Nein, es sind einfach drei vermeidbare Fehler.
Aber das ist genauso. Drei Fehler, die du vermeiden kannst.
Nein. Oh, echt?
Ja, esse diese drei Obstsorten und nehme 100 Kilo ab.
Boah, okay.
Egal, ich freue mich. Komm, jetzt bin ich total...
Okay. Wir reden jetzt darüber. Drei Sachen. Also erstens, inkonsistenter Ton oder die Tonalität generell. Und zwar, das heißt, mein Tipp wäre, überlegt euch zu Anfang, wie soll dieser Comic sein oder diese Story und wie sollen sich die Leser danach fühlen? Weil, wenn man eine Story anfängt und man macht, keine Ahnung, super happy go lucky, oh yeah, alles ist witzig und nice und auf einmal passieren ganz schlimme Dinge, ohne dass man das ankündigt oder dass es so... dass so ein Shift passiert, ist es oft schwierig. Und deswegen irgendwie eine Konsistenz, was ist das Versprechen, das du dem Leser gibst und versuch das zu halten. Man kann natürlich so ein Shift machen. Ich versuche im zweiten Huhn eine bittersüßere Note reinzunehmen. Mal gucken, ob mir das gelingt oder ob ich auf diesen Fehler reinfalle.
Mhm.
Das wäre mein erster Tipp. Was denkst du dazu, Jennifer Daniel?
Ich habe da so krass noch nicht drüber nachgedacht, weil ich immer davon ausgegangen bin, man hat so eine Grundtonalität, wenn man etwas erzählt in dem Medium. Aber das stimmt, vielleicht muss man da auch, ist es wichtig, dass man da bewusster darauf achtet. Also, oh Gott, ich hinterfrage mich gerade, ob ich das gemacht habe,
aber
ich mach das nicht. Mein Buch ist total traurig.
Also es muss auch nicht immer nur traurig sein, das will ich auch gar nicht damit sagen. Nur, dass man halt irgendwie dem Gefühl, die Story macht, folgen kann. Was ich mache am Anfang von einem Projekt, ich suche mir Paten. Also ich suche mir Werke, die es schon gibt und wo ich sage, das Gefühl oder der Aspekt, das finde ich gut daran, um so eine Art Zielkorridor zu haben, wo will ich denn hin? Und wenn ich mich an diese Leitsterne halte, dann geben die mir ein bisschen Führung, um das zu erreichen, was ich möchte. Mhm. Okay.
Das gut, war wir lassen das so stehen und ich bin sehr gespannt auf den zweiten.
Das zweite ist ein Fehler, den man vermeiden kann, und zwar auf der Seite arbeiten. Und das mache ich momentan leider. Und zwar, was ich damit meine, ist, besonders was Charaktere angeht, dass man sich vorher überlegt, wie sollen die aussehen, die vorher von verschiedenen Seiten zeichnen, verschiedene Gesichtsausdrücke, dass man die nicht erst auf der Seite entwickelt. Ich habe beim zweiten Adventure tatsächlich festgestellt, ich dachte, ich hätte das beachtet, aber ich habe jetzt festgestellt, nee, der und der Charakter gefällt mir nicht. Und ich habe dann in der Seite daran gearbeitet. Vielleicht sind es auch einfach drei Fehler, die ich gemacht habe und die ich jetzt einfach erwähne, weil sie mir einfallen.
Ja, also ich glaube, so bei so Nebencharakteren, wo ich weiß, die kommen in einer Szene einmal vor, dann male ich die da in die Seite rein. Aber bei den Hauptcharakteren ist es schon gut, wenn man die einmal separat sich erdacht und gemalt hat und daneben legt. Mhm. Oder zumindest, wenn du das jetzt das erste Mal auf der Seite diesen Charakter malst, dann solltest du vielleicht immer wieder auf die erste Seite, wo er erscheint, zurückblättern und gucken, wie ist der da geplant. Ja.
Ich habe bei meinem ersten Comic, meiner Bachelorarbeit, habe ich tatsächlich mir so Charakterbögen angelegt. Also eine Seite, wo ich den Charakter von als Ganzkörperfigur zeichne und verschiedene Gesichtsausdrücke oder in jüngeren Jahren. Mhm. Einfach, dass ich weiß, ich kann immer auf dieses Blatt schauen, ich weiß immer genau, wie ich den zu zeichnen habe. Mhm.
Genau. Was ich dachte eben, was du damit sagen willst, ist so ein anderer Tipp, den ich mal von einem anderen Comiczeichner bekommen habe. Ich erinnere mich gar nicht mehr genau an. Ich glaube, Thomas von Kummert arbeitet so. Und zwar arbeitet er, also ich dachte, wenn du sagst, nicht auf der Seite arbeiten, ist nicht alle Panels auf einen Blick haben und dann jedes Panel nacheinander arbeiten, sondern oder in der Seite arbeiten, sondern er überlegt sich, die nächste Szene ist eine Action-Szene, Verfolgungsjagd, und dann zeichnet er auf das immer gleiche Format erstmal jedes einzelne Bild, was er braucht. Und dann hat er diese Einzelbilder und kombiniert sie auf der Seite zu einer ganzen Seite und schneidet sie dann ins entsprechende Format. Und manchmal muss er dann aus einem Hochformat noch ein Querformat machen. Aber er geht nicht hin und sagt, das ist meine Seite, da sollen am Ende 9 Bilder drauf, wie komme ich aus? Sondern er zeichnet die erstmal so, skizziert die erstmal so runter und baut die später in die Seite ein.
Das ist ja spannend.
Passt dann das Format an. Und er meinte, er ist so viel, viel schneller. Und das fand ich total interessant, habe es aber für mich dann immer ausgeschlossen, weil ich irgendwie bei mir den Anspruch habe, dass mein Stil darin besteht, dass ich auch mit der Seitenkomposition arbeite. Und versuche da irgendwie ein interessantes Bild draus zu machen. Und ich immer gedacht habe, das ist mir dann zu sehr storyboardhaft.
Also, das finde ich, was? Also, ich kenne, das, du siehst
das. Das kenne ich gar nicht, ich bin sprachlos.
Ich bin wirklich komplett sprachlos.
Ich bin 2,5.
Wow. Also, ich meine, natürlich hat jeder seine eigene Herangehensweise, aber das heißt, er zeichnet die Bilder alle im selben Format und dann schneidet er zu und guckt erst im zweiten Step.
Uff. Wie die Seitenarchitektur ist, ja.
Uff. Okay, probiert's aus, Leute. Vielleicht ist das was für euch. Wow. Okay. Aber dann muss er ja teilweise viel mehr zeichnen, als er eigentlich müsste.
Ich glaube, das tut er nicht. Er hat einfach diesen Schritt nicht im Kopf oder diese Blockade zu sagen, also er beschäftigt sich erst, also nicht gleichzeitig mit der Seitenarchitektur und dem Inhalt des Bildes, sondern es geht im ersten Schritt nur um den Inhalt des Bildes. Was muss da rein? Wo muss das Auto stehen? Wo sind meine Protagonisten? Wie nah gehe ich mit der Kamera ran oder weg? Und dann platziert er die Bilder erst oder kombiniert er die Bilder erst zueinander. Das heißt, es könnte auch ein total angenehmes Arbeiten sein, weil du nicht die ganze Zeit schon, nicht immer wieder zwischen den Bildern hin und her switchst, sondern wenn du jetzt die Verfolgungsjagd einmal gezeichnet hast, dann ist das das Bild. Und dann machst du halt höchstens noch ein bisschen mehr Himmel dran oder schneidest ein bisschen was vom Himmel ab. Also so arbeitet er. Also er schneidet sie dann zu.
Ich finde das total super, dass du die Arbeitsweise auch noch hier drauf bringst. Also das heißt, wir haben jetzt als Möglichkeit Scribble machen als Vorarbeit und auf Basis dessen, also vielleicht einfach Ideen in irgendeiner Art und Weise sammeln, ist jetzt erstmal egal welche. Wir haben Storyboard machen, also ein schematischer Seitenaufriss und den mit den Inhalten füllen. Oder wir haben diese Inhalte generell zeichnen und danach zuschneiden und danach auf einer Seite arrangieren. Habe ich noch nie gehört. finde ich total interessant. Ich glaube, da muss ich mal was testen nachher, um
wahrscheinlich zu testen. Adventure Huhn 2, doppelt so schnell gezeichnet und verlegt.
Wer weiß. Also das höchst spannend. Höchst spannend finde ich das.
Tipp Nummer 3.
Tipp Nummer 3. Zu ambitioniert sein.
Ah.
Und zwar, das ist entweder, wie schon vorhin gesagt, Comics ist das tollste Medium der Welt, bis dir einfällt, oh, du musst alles zeichnen, was du dir ausgedacht hast. Das kann auch bedeuten, dass man auf einmal Autoszenen, Autounfälle bei Nacht
Aua,
zeichnen muss.
Aua. Das war mein Herz.
Der ging direkt an dich, Jenny.
Ja,
oder, keine Ahnung, das kann auch sein, ich habe in meinen Jugendjahren, bin ich nach wie vor großer Fantasy-Fan und habe mir dann so epische Sachen überlegt. Und das Coole ist, die habe ich auch zu Ende aufgeschrieben. Das finde ich immer ganz wichtig, dass man alles, was man sich ausdenkt, auch irgendwie festhält, weil hinterher freut man sich echt darüber, wenn man das hat. Mhm. Egal wie gut das ist, Hauptsache irgendwie festgehalten. Aber jedenfalls, das waren halt irgendwie 10 Kapitel, jeder Charakter hatte noch einen eigenen Spin-off und ein eigenes Subset an das sind Sachen, die funktionieren nicht. Weder verlegen die meisten Verlage auf Anhieb so ein 500-Seiten-Ding oder noch mehr, noch kann man das wirklich schaffen, weil die Ideenphase ist leider viel, viel schneller als die Ausarbeitungsphase. Und das muss man einfach im Kopf behalten, dass man sich machbare Dinge vornimmt. Sonst ist es immer blöd. Sonst ist man traurig und frustriert.
Machbar und vor allem auch Sachen, auf die man richtig Lust hat.
Ja.
Sonst muss man den Brei auslöffeln. Oder ja, also, im Nachhinein seine Liebe entdecken.
Oder die Liebe entdecken. Ja, es ist halt so. Man muss Sachen finden, die einen wirklich interessieren, wenn man es sonst nicht durchhalten kann. Wenn man 2 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre an einem Comic, an einem Buch, an was auch immer es sein mag, sitzt. Das ist ein gewisses Commitment, deutsches Wort, Jenny.
Versprechen füreinander?
Okay. Also es ist ein Versprechen an sich selbst und an die Geschichte, die zu erzählen. Und deswegen sollte es was sein, wo man wirklich sich klar ist über die weitreichende Entscheidung, die man teilweise trifft. Wenn man sagt, ich mache jetzt 2 Jahre dieses Projekt, ist das schon nicht ohne. Und dann muss man wirklich auch einen triftigen Grund haben zu sagen, das interessiert mich wirklich sehr. Genau, das sind meine 3 vermeidbaren Fehler zum Anfang von Comics. Und ich habe noch einen 4., einen super Tipp.
Oh, den hast du jetzt, also den zauberst du jetzt aus dem Hut? Oder?
Hier ist mein Ärmel, ich greife da rein und ich ziehe ihn raus. Und zwar der 4. Tipp, oder der 4. Fehler, den man vermeiden kann, gar nicht erst anzufangen.
Ja, das stimmt.
Also irgendwann muss man einfach starten, irgendwann muss man aufhören zu sagen, oh, ich würde so gerne ein Buch schreiben, irgendwann muss man einfach ins Machen kommen.
Da habe ich gar nicht viel zu ergänzen. Anfangen und sich entscheiden und zu sagen, das ist jetzt die Idee, wo ich mich reinknie und versuche, sie auch tatsächlich in ein Werk umzusetzen.
Mhm.
Also die Entscheidung dafür würde ich noch ergänzen. Das wäre es aber.
Ja.
Ganz, ganz toll. Franziska, ich habe super viel dazugelernt heute, habe ich das Gefühl.
Ich bin immer noch komplett geflasht von dieser Methode. Einfach die Comic-Bilder, also das, was wir getreten.
Ja. Vielleicht eine Hausaufgabe, ne?
Vielleicht eine Hausaufgabe, vielleicht.
Sollen wir kurz eine Hypothese ziehen, bevor wir über unsere Hausaufgaben sprechen?
Ja, das heißt, wir gucken auf die Frage zurück, wie fange ich an, wie gehe ich in die Ideenfindung rein, was ist deine Hypothese?
Okay, meine Hypothese ist, in der Regel hat man Phasen, in denen man viele Ideen hat. Also das erkenne ich irgendwie aus meinem eigenen Ich. Und ich spreche jetzt auch für mich, dann einfach so viel aufschreiben, wie es geht. Eine Idee, die gut ist, wird sich immer wieder aufdrängen. Sei es wirklich in Persona, das Adventure Huhn möchte alle Probleme von dir plötzlich lösen. Oder bei mir, du hast den Herrn Martin immer im Hinterkopf und überlegst, wie du seinen Konflikt bewältigen kannst. Und wenn man das merkt, dann sollte man diese Idee packen und
Schnapp,
fertig machen. Genau. Das ist einfach jetzt mal so kurz und knapp.
Okay. Ich glaube, beim Anfang geht es viel ums Ja und ums Nein sagen. Und zwar Ja sagen zu auch der Verletzlichkeit, also zu diesem, ich gehe was ein, das beschäftigt mich länger und dieses Commitment, dieses Versprechen, ich ziehe das auch in einer gewissen Art und Weise durch und auch Nein sagen, also Entscheidungen treffen eigentlich zu anderen Dingen. Und ich glaube, bei egal welche Geschichten man erzählt, man steigt immer tiefer in sich selbst ein, weil wenn einen Sachen interessieren und immer weitertragen, dann hat das auch immer was über sich selbst mit drin. Du kannst nicht Geschichten erzählen und dich komplett davon distanzieren. Ich glaube, deswegen ist es wichtig zu finden, was interessiert mich und wie kann ich das nutzen, um daraus Dinge zu schaffen. Und das können ganz kleine Sachen sein. Ich bin ja immer ein großer Freund von kleinen Dingen und von kleinen Anfängen. Also vielleicht ganz niedrigschwellig starten, kein zu großer Anspruch, einfach kleine Tagebuch-Comics, kleine Ideen, kleine Szenen und den Spaß dabei nicht verlieren.
Sehr schön.
Okay. Haben wir das heute mal wieder über die Bühne gebracht. So.
Ja, ich auch. Irgendwie hat sich das so gerade angefühlt, als würden wir jetzt ausstempeln. Ne? So, zack, abgehakt.
Zack,
so.
Abgehakt.
Aber nicht ganz. Kleine Ideen für unsere Hausaufgabe müssen wir uns noch austauschen. Und was wir auch jedes Mal machen, wir wollen uns ja auch überlegen, worüber wir nächste Woche sprechen. Und wir machen das ja immer sehr spontan aus dem Bauch heraus. Ne?
Ja, ja.
Ich hatte das Gefühl, dass dieses Wie fange ich an, sich so ein bisschen wie eine Reihe anfühlt. Ging es dir auch so?
Ja.
Also wir haben jetzt über Ideenfindung gesprochen. Wenn man jetzt chronologisch weitergeht, dann käme ja jetzt im Prinzip so diese ersten Formen von Ausarbeitung.
Oder von weiterer Planung. Ne? Also ich würde, glaube ich, nicht als nächstes weitermachen mit der Comic-Reihe. Ich würde die gerne an weiterer Stelle fortführen, aber ich würde, glaube ich, fürs nächste Mal mir ein anderes Thema wünschen.
Oh, okay.
Und zwar,
vielleicht erfülle ich dir den Wunsch, je nach
vielleicht. Wir schauen mal. Und zwar dieses Thema, was interessiert mich und wie kann ich wissen, was mich interessiert? Ich glaube, also das spricht mich gerade ziemlich an. Wie geht's dir damit?
Wie kann ich wissen, dass es mich interessiert, finde ich auch interessant. Mhm. Weil man eigentlich denkt, das wäre doch offensichtlich, oder?
Mhm.
Was interessiert mich? Ja, wenn es dein Wunsch ist, dann sei er dir gewährt.
Yes! Hooray!
Wir sprechen über Interessen. Was interessiert mich?
Mhm.
Sehr, sehr schön.
Cool.
Ich habe mir eine Notiz gemacht vorhin von einer Übung, die du ganz am Anfang schon rausgehauen hast, und zwar diese Thumbnail-Übung. Also ganz schnell kleine Thumbnails machen. Pro Tag eins. Und das würde ich gerne machen. Und weil ich das, glaube ich, cool finde, würde ich es versuchen, so ein bisschen mit meinem Comic zu verbinden. Vielleicht picke ich mir so ein Thema, wir haben ja eben schon mal gesagt, Autos zeichnen ist nicht so meine Leidenschaft, interessiert mich eigentlich nicht so sehr. Aber ich glaube, ich könnte mir vorstellen, ich mache einfach mal kleine Thumbnails von Autos. Jeden Tag eins.
Ja, ist doch ganz schön. Ich habe was komplett anderes, und zwar, ich würde auch gern was machen, was bei mir beim zweiten Hühnchen eine Entsprechung findet. Und zwar habe ich mir überlegt, ich würde ganz gern für die letzten zwei Seiten würde ich gerne eine Karte machen. Und ich habe mich bisher noch nicht so richtig viel mit Karten beschäftigt und ich habe gemerkt, oh, da komme ich ganz schnell an meine Grenzen. Deswegen, ich glaube, ich würde mich die Woche ganz gerne mit Karten beschäftigen. Vielleicht das Ganze auch auf Insta ein bisschen dokumentieren, um dieses, weil ich habe jetzt diesen Instagram-Account ein bisschen entstaubt. Instagram weiß jetzt, ich kann Beiträge machen, Halleluja. aber wenn ich den jetzt wieder einschlafen lasse, ist ja auch irgendwie blöd. Also ich versuche, meine Social-Media Phobie ist zu schwer. Indifferenz. Mein Social-Media-Respekt ein bisschen abzubauen. Und deswegen, ich beschäftige mich die Woche mal mit Karten. Ich gucke mal, ob ich da ein bisschen was zu dokumentiere.
Sehr schön.
Gut.
Eine spannende Woche liegt vor uns, Franziska. Ich freue mich sehr auf nächste Woche Mittwoch und winke jetzt schon mal sehnsüchtig voller Vorfreude in die Kamera.
Wir sehen Jennifer Daniel, sie winkt in die Kamera.
Wie eine
sie
macht Queen.
Wie eine Queen, ich hab's
gesehen.
Wie eine
Queen, ich schüttel das Handgelenk. Franziska, es war ein Fest. Mach's gut, wir hören uns nächste Woche wieder.
Bis denn, bye.
Tschüss.